glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich habe voriges Jahr in Graz mal eine von diesen Tigermücken erschlagen, die ist auf mir gelandet und wollte Blut saugen. Ich habe sie aber noch erwischt. Die sind eigentlich eh recht hübsch, also die haben wirklich so weiße Streifen, schauen ganz gut aus, aber sind natürlich problematisch, weil sie diese Viren übertragen können.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo zu dieser Folge von Virologisch. Die wurde aufgenommen am 14. Juli 2025 im schönen Wien. Heute geht es ums Chikungunya-Virus. Wir behandeln das vor allem deshalb, weil es da vor kurzem ein paar Berichte darüber gab, dass es eben in Frankreich zu Fällen gekommen ist. Und deswegen werden wir da heute drüber sprechen. Mal kurz zum Namen. Chikungunya, das hat nichts mit Chicken oder mit Hühnern zu tun. Der Name kommt aus einer afrikanischen Sprache, aus der Makonde-Sprache und heißt sowas wie verdreht, verbogen werden. Und das hat damit zu tun mit dem Krankheitsbild und zu dem werden wir noch kommen. Das Chikungunya-Virus ist ein Alpha-Virus. Alpha-Viren sind ähnlich den Flaviviren, aber anders. Kann man vergleichen, werden auch ähnlich übertragen. Man hat aber einen anderen Genomaufbau und ein bisschen andere Struktur. Die sind, wie auch Flaviviren, positivsträngige RNA-Viren. Man hat positivsträngiges RNA-Genom. Das wird zu zwei Polyproteinen abgelesen, die dann von Proteasen, von Proteinscheren zerschnitten werden. Das Virus selbst hat einen Durchmesser von etwa 70 Nanometern, ist regelmäßig aufgebaut. Drinnen ist RNA, also das Genom. Dann haben wir Kapsid. Dann haben wir die Lipidmembran, die eben von der Zelle, von der infizierten Zelle kommt oder stammt. Und dann haben wir draußen ein Glykoprotein, das ist aus den Envelope-Teilen 1, 2 und 3, also E1, E2 und E3 aufgebaut. Und das formt Spike-Proteine, also so Oberflächenproteine. Und in jedem Virion, in jedem Viruspartikel sind 80 eingebaut. Also sehr regelmäßiger Aufbau. Schaut im Prinzip auch aus wie ein Fußball oder ein Volleyball. Das Virus dringt über den Rezeptor MXRA8 und einige Korezeptoren in die Zelle ein. Das heißt, das bindet an diesen Rezeptor, wird dann über Endozytose aufgenommen. Also das sind diese kleinen Bläschen, die sich auf der Zelloberfläche bilden, um Dinge aufzunehmen. Das wird dann eben über diese Bläschen aufgenommen. Da wird der pH abgesenkt in diesen Bläschen. Das macht die Zelle eben so. Und dadurch kommt es dann zur Fusion zwischen dem Viruspartikel und Membran von diesem Endosom. Und damit kann eben das Genom in die Zelle, in das Zytoplasma entlassen werden. Und der Replikationszyklus beginnt. Also Viren betreiben ja einen ziemlichen Aufwand, damit sie von der Zelle nicht frühzeitig erkannt werden. Bei den Flaviviren haben wir gehört, dass die teilweise die Zelle umbauen und so Membranen aufbauen und sich in Membranen und in kleinen Bläschen verstecken. Die Alphaviren machen das auch, das nennt man zytopathische Vakuolen, also sind im Prinzip auch so Bläschen, die sich aus Fettmembranen, die sich in der Zelle bilden und darin wird das Virus im Prinzip zusammengebaut bzw. repliziert und durch diese Bläschen kann sich das Virus eben vor einer Erkennung durch die Zelle verstecken. Wie schon gesagt, wenn man sich das im Elektronenmikroskop anschaut, schaut das ziemlich, ziemlich ekelerregend aus, eben so wie Waben von einem Wespennest zum Beispiel. Das erinnert mich eben auch bei den Flaviviren, aber auch bei den Alphaviren immer so ein bisschen an diese Alien-Filme. Ja, und dann wird das Virus eben zusammengebaut und wird dann über die Zellmembran wieder aus der Zelle ausgeschieden und kann sich weiter vermehren. Wie wird das Virus übertragen? Das ist ein Virus, das von Insekten übertragen wird, in dem Fall von Moskitos, von einigen unterschiedlichen, kommt darauf an welcher Region der Welt. Aber die Hauptvektoren sind Aedes aegypti, das ist die Gelbfiebermücke, und Aedes albopictus, das ist die asiatische Tigermücke. Und gerade so über die asiatische Tigermücke werden wir später noch ein bisschen reden, weil sich die eben langsam bei uns auch schon verbreitet. Das Virus ist das erste Mal in 1952 in Tansanien entdeckt bzw. beschrieben worden. Ist ursprünglich aus Süd- und Ostafrika und hat sich aber weltweit schon relativ weit verbreitet. Es gibt mittlerweile einige genetische Variationen. Es gibt die westafrikanische Linie. Es gibt die EXA-Linie, das steht für East Central South Africa. Aus der hat sich dann auch die indopazifische Linie entwickelt und dann gibt es noch eine asiatische Linie. Also mittlerweile ziemliche genetische Vielfalt eben durch die Verbreitung. Wie schaut es mit der Erkrankung aus? Die Inkubationszeit nach so einem Mückenstich ist 2 bis 12 Tage. Die meisten Leute werden symptomatisch. Es gibt sehr wenige asymptomatische Fälle und die Symptome machen sich bemerkbar durch Fieber, Muskel- und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, grundsätzlich Erschöpfung und Müdigkeit. Der Magen- und Darmbereich kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ein bisschen später, nach ein paar Tagen, kriegt man meistens einen Ausschlag. Und der Ausschlag ist interessant. Und zwar deshalb, weil wenn man zum Beispiel Dengue, über Dengue haben wir noch nicht gesprochen, das ist eine Flavivirusinfektion, wenn man Dengue bekommt oder Zika, kriegt man auch einen Ausschlag. Das sind aber Flaviviren und das hier ist ein Alpha-Virus. Der Ausschlag schaut grundsätzlich sehr ähnlich aus. Aber man kann das sehr leicht unterscheiden, ob man Dengue hat oder ob man Chikungunya hat. Und zwar, indem man die Hand auf den Ausschlag drauflegt. Wenn man die Hand draufpresst auf den Ausschlag vom Chikungunya, sieht man keinen Abdruck. Wenn man aber die Hand auf den Ausschlag von Dengue draufpresst, sieht man im Prinzip einen weißen Abdruck der Hand. Und so kann man sehr schnell unterscheiden, ob man Dengue- oder Zika-Infektion hat oder eben eine Flavivirus-Infektion oder ob es eine Alpha-Virus-Infektion ist. Grundsätzlich ist es so, nach einer Woche geht es am meisten schon wieder besser. Fieber ist meistens nur so für 3 Tage und dann sollte man sich langsam erholen. Allerdings kann es auch zu schweren Verläufen kommen. Manchmal kommt es zu Blutungen unter der Haut. Das sieht man, schaut auch irgendwie so wie ein kleiner Ausschlag aus. Kann auch zu Blutungen der Mundschleimhäute zum Beispiel kommen. Also es kann hämorrhagisch sein. Es kann zum Guillain-Barré-Syndrom kommen. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo dann das Immunsystem glaubt, es greift das Virus an, aber eigentlich das eigene Nervensystem attackiert. Das kann problematisch sein und es kann auch zu Gehirnhautentzündungen kommen bei diesen Infektionen. Das kann natürlich zu großen Problemen führen. Was auch interessant ist, es kann zu Herzmuskelentzündungen kommen. Das ist noch eher untererforscht, aber man nimmt an, dass eben Chikungunya-Infektionen auch grundsätzlich das Herz schädigen können. Die Mortalitätsrate ist recht gering, es ist 0,1%, also einer von 1000 Leuten, die sich infizieren, sterben an der Infektion. Das Problem bei Chikungunya ist aber nicht nur die akute Infektion, also was ich jetzt gerade beschrieben habe, sondern auch Langzeitfolgen, die man eben haben kann. Und die treten bei sehr vielen Leuten auf. Und da geht es um Gelenkschwellungen und Gelenkschmerzen, die teilweise wirklich stark sein können. Und zwar so stark, dass man sie eigentlich kaum mehr gehen kann, dass man die Hände kaum mehr bewegen kann. Das kann ein riesiges Problem sein, vor allem wenn man manuell arbeiten muss. Und das taucht meistens nach der akuten Phase auf und das kann bis zu 2 Jahren anhalten. In meisten Fällen sind es nur ein paar Monate, aber das kann schon ein riesiges Problem sein. Und es ist gar nicht so klar, warum das auftritt. Einerseits nimmt man an, dass es sich da vielleicht um persistente Infektionen handelt, die in den Gelenken auftauchen. Und das sind vor allem die Gelenke der Hände betroffen und dann die Gelenke an den Füßen. Man nimmt aber auch an, dass eine Überreaktion des Immunsystems da mitspielt und vielleicht sogar eine Autoimmunreaktion. Also ganz rausgefunden hat man es noch nicht. Was noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass ursprünglich diese Chikungunya-Viren, dass man sich die in der Wildnis, im Regenwald zugezogen hat, die werden dort von Affen auf Moskitos übertragen, dann von den Moskitos wieder auf Affen und das geht eben so hin und her. Das ist so ein Ping-Pong-Effekt. Und wenn das im Regenwald passiert, nennen wir das den silvatischen Zyklus oder den Waldzyklus. Problematisch wird das, wenn diese Viren durch Infektionen von Menschen in Städte vordringen oder in Gebieten, wo es eben viele Menschen gibt. Dann kommt es eben zur Übertragung von Mensch auf den Moskito und dann wieder zurück zum Mensch und dann wieder zum Moskito und so weiter und so fort. Und das ist der urbane Zyklus. Und das kann sich halt sehr schnell aufschaukeln. Und es ist dann auch schwierig, dass man die Infektionen wieder wegkriegt aus einer Population. Also meistens durch Moskitokontrolle, aber das ist gar nicht so einfach, wenn es mal zum urbanen Zyklus kommt. Also wie schon gesagt, das Virus wurde ursprünglich in Tansanien entdeckt und ich glaube in Uganda ist es 1952 auch schon detektiert worden. Das hat sich dann weiter verbreitet nach Asien und eigentlich hat das gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber 2005, 2006 ist es dann auf La Réunion, also das ist ein Überseegebiet von Frankreich mit sehr viel Tourismus, zum großen Ausbruch gekommen, nämlich mit 255.000 Fällen. Und das hat natürlich Wellen geschlagen, erstens, weil das ein Teil von Frankreich ist, aber eben auch, weil es touristisches Gebiet ist. Das Virus hat sich dann weiter ausgebreitet und zwar 2014 ist es dann in der Karibik aufgetaucht, hat sich von dort dann nach Mittelamerika verbreitet und es gab 2014 eben aber auch Fälle in den USA. Und es ist jetzt so, dass das Virus eben in Mittelamerika, teilweise Südamerika, in der Karibik, in Asien, im pazifischen Raum und in Afrika zirkuliert und relativ viele Fälle verursacht. Also das Chikungunya-Virus ist jetzt im Prinzip überall dort verbreitet, wo es eben auch Moskitos gibt, die es übertragen können. Im afrikanischen Raum, ja, in Asien, pazifischen Raum und eben mittlerweile auch in der Karibik, Mittelamerika und Südamerika. Es ist aber jetzt so, dass man diese Moskitos mittlerweile auch im Mittelmeerraum findet. Und durch die Klimaerwärmung breiten die sich aus und dringen nach Norden vor. In Österreich zum Beispiel gibt es die mittlerweile auch schon in Graz und im Großraum Wien. Und ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich habe voriges Jahr in Graz mal eine von diesen Tigermücken erschlagen, die ist auf mir gelandet und wollte Blut saugen. Ich habe sie aber noch erwischt. Die sind eigentlich eh recht hübsch, also die haben wirklich so weiße Streifen, schauen ganz gut aus, aber sind natürlich problematisch, weil sie diese Viren übertragen können. Ja, und in Wahrheit sehen wir in Europa auch immer wieder Fälle mit Chikungunya. Der Großteil dieser Fälle sind halt Reisende, die aus Afrika zurückkommen, aus Asien zurückkommen, aus der Karibik zurückkommen. Die haben sich dort infiziert und die werden dann halt krank, wenn sie in Europa ankommen. Und das ist jetzt grundsätzlich nicht so das große Problem. Aber das Problem ist, wenn die dann Moskitos infizieren zu Hause, und diese Moskitos dann andere Leute infizieren. Und dann haben wir im Prinzip autochthone Infektionen. Das heißt, das sind ja Infektionen von Leuten, die nie aus Europa weg oder nicht aus Europa weggereist sind, sondern sich in Europa infiziert haben. Und das ist das erste Mal 2007 in Ravenna in Italien dokumentiert worden. Und da ist es zu etwa 200 Fällen gekommen. Das heißt, das Virus hat sich in der lokalen Mückenpopulation verbreitet und es haben sich etwa 200 Leute damit angesteckt. 2014 gab es dann in Frankreich, in Montpellier, 12 Fälle, also 11 gesicherte. Ich glaube, einer war wahrscheinlicher Fall. 2017 gab es dann in Italien mehr als 400 Fälle. Der Ausbruch hat in Rom begonnen, es gab dann aber auch einen sekundären Ausbruch in Kalabrien. Wie gesagt, da geht es dann darum, dass man sich wirklich schon in Italien ansteckt. Das sind jetzt keine Fälle, die durch Reisen reingebracht worden sind. 2019 gab es in Spanien, in Alicante, 3 Fälle. Ich glaube, das waren isländische Reisende, die sich in Spanien angesteckt haben. Und heuer, und das haben Sie wahrscheinlich auch schon in den Medien gehört, gibt es Fälle in Frankreich und zwar in einigen Regionen. Es sind mittlerweile, wie gesagt, heute ist der 14. Juli, schon 25 Fälle registriert und einer davon im Elsass. Also das ist schon relativ weit nördlich und das ist an der deutschen Grenze. Und es schaut nicht so aus, als wäre dieser Ausbruch jetzt schon vorbei. Also kann sein, dass dann noch zu weiteren Fällen kommt. Und das ist natürlich grundsätzlich eine problematische Entwicklung. Ich glaube, man muss damit rechnen, dass man in der Zukunft auch in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich Chikungunya-Fälle sehen wird. zwar nicht importierte Fälle, sondern autochthone Fälle. Wie groß diese Cluster, diese Ausbrüche dann sein werden, das werden wir sehen. Aber ich glaube, mit dem muss man eben wegen der Klimaerwärmung und weil diese asiatische Tigermücke eingeschleppt wurde und sich bei uns verbreitet, mit dem muss man in der Zukunft wahrscheinlich rechnen. Vielleicht wird es kein riesiges Problem, aber so Cluster mit ein paar hundert Fällen, glaube ich, das ist realistisch, dass wir das in ein paar Jahren auch hier sehen werden. Was kann man gegen Chikungunya machen? Es gibt mittlerweile zwei zugelassene Impfstoffe gegen Chikungunya. Einer nennt sich X-Chick. Weiß nicht, wer mit diesem Namen daherkommt, aber ich glaube, da gibt es ein gewisses System, ein Benennungssystem, aber sehr interessanter Name. Das ist ein lebend adenuierter Impfstoff. Da sind 60 Aminosäuren deletiert worden vom NSP3-Protein. Müsste jetzt nachschauen. Ich hoffe, es sind Aminosäuren, nicht Nukleotide, aber ich glaube, es waren 60 Aminosäuren. Und dieser Impfstoff wird von der Firma Valneva hergestellt. So österreichisch-französische Firma, der ist ihm zugelassen. Allerdings muss man sagen, dass der Impfstoff gelegentlich Chikungunya-ähnliche Symptome hervorrufen kann. Und man sollte den Impfstoff laut der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA nur wirklich dann verwenden, wenn man einem sehr hohen Risiko ausgesetzt ist, sich mit Chikungunya zu infizieren. Das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Die haben ein paar schwere Impfnebenwirkungen gesehen. Und das ist deshalb diskutiert worden. Und da hat sich die Impfempfehlung ein bisschen geändert. Dann gibt es noch einen zweiten Impfstoff, der nennt sich Vimkunya. Das ist ein virusähnliches Partikel. Das heißt, da wird im Prinzip, da ist kein Virus beteiligt, da werden einfach nur die Oberflächenproteine und das Kapsidprotein rekombinant in Zellen exprimiert. Und da kommt es zur Bildung von diesen virusähnlichen Partikeln. Die haben aber kein Genom, sind nicht infektiös und die werden als Impfstoff verwendet. Funktioniert auch gut, der wird von Bavaria Nordic hergestellt. Und da wollte ich noch eine eigene persönliche Geschichte erzählen. Ich habe auch meine Erfahrungen mit Chikungunya gemacht. Bin 2019 im September auf einer Impfstoffkonferenz in Bangkok gewesen. Da gab es zu dem Zeitpunkt gerade recht viel Dengue. Und aus dem Grund habe ich eigentlich extrem aufgepasst, dass ich keine Mückenstiche bekomme. Also nur lange Longsleeve-Shirts angehabt, Mückenspray verwendet und so weiter und so fort. Und dann bin ich zurückgeflogen in die USA und zwar über Südkorea, über Seoul. Und das war ein Übernachtflug, spät in Bangkok weggegangen und dann in der frühen Seoul ankommen. Und als ich aufgewacht bin im Flugzeug, hatte ich einen Mückenstich und der war anscheinend vom Flugzeug. Mir dann nicht viel dabei gedacht, bin da zu Hause ankommen. Und zwei Tage später bin ich in der Früh aufgewacht. Und mir ist überhaupt nicht gut gegangen. Also ich habe Fieber gehabt, mir war schwindelig, also ganz, ganz seltsam. Und ich bin dann zum Arzt gegangen und die haben zuerst gemeint, ja, vielleicht Influenza, testen wir mal und so weiter und so fort, aber das war es dann natürlich nicht. Dann einen Tropenarzt aufgesucht, den ich kenne und meint, naja, ich habe wahrscheinlich Dengue. Also das war wahrscheinlich, weil es eben in Bangkok viele Dengue-Fälle gab. Und die hat mich dann getestet und Ende der Woche ist dann, man kann Antikörpertests machen und PCR-Tests in dem Fall. Es sind dann die Testresultate gekommen und bei Antikörpertests kann man zwei verschiedene Arten von Antikörpertesten, IgM und IgG. Und IgM-Antikörper entstehen ganz früh in der Infektion und IgG-Antikörper später. Und das hat sich dann herausgestellt, dass ich IgM-positiv für Chikungunya war und IgG-negativ. Und ein paar Wochen später bin ich dann IgG-positiv geworden für Chikungunya. Das heißt, es war eine frische Infektion. Es war ja Chikungunya und nicht Dengue. Und ich habe dann auch Ende der Woche diesen Ausschlag bekommen und habe halt meine Hand draufgelegt und habe gleich gewusst, naja, das ist Chikungunya, das ist nicht Dengue. Das ist dann nach einer Woche ungefähr einiges besser geworden, ich habe mich dann erholt. Zwei Wochen später habe ich dann natürlich leider Gelenkschmerzen, Gelenkschwellungen bekommen. Und das war eigentlich schon eine arge Erfahrung. Also da muss man sagen, da wacht man in der Früh auf und man kann im Prinzip fast nicht aufstehen. Man kann fast über die Stege nicht runtergehen, eben weil die Gelenke bei den Füßen so angeschwollen sind. Sogar Schreiben am Computer war schwierig. Und das ist über Tag besser geworden. Aber umso mehr man sich bewegt hat, umso schlimmer war es dann am nächsten Tag. Also das war wirklich eine Erfahrung, wo man gedacht hat, na sehr was, wenn man da eine Arbeit hat, wo man manuell arbeiten muss, verliert man wahrscheinlich seinen Job, wenn man das monatelang hat in einem Land, wo das vorkommt. Und also das war schon eine ganz arge Erfahrung eigentlich. Ich habe dann, als ich diese Gelenksprobleme bekommen habe, das meiner Mutter erzählt. Meine Mutter war Krankenschwester und habe mich dann natürlich beschwert und habe gejammert. Und meine Mutter hat dazu nur gesagt, weil ich gesagt habe, die kann in der Früh kaum über die Stiege runtergehen, die hat dann einfach nur gesagt, na, jetzt siehst du mal, wie es ist, wenn man alt wird. Ich habe das weniger lustig gefunden. Aber das Gute war, dass das nach ungefähr 3 Monaten wieder weggegangen ist. Ja, und das war's zu Chikungunya. Was ich noch erwähnen wollte, es gibt da einige andere Alphaviren, die sich so ähnlich verhalten, was die Infektion betrifft, aber auch was die Symptome betrifft. Eins davon ist Mayaro. Das ist ein Alphavirus, das kommt in Südamerika, Mittelamerika vor. Dann gibt es 2, das Ross River Virus und das Barmer Forest Disease Virus. Die kommen in Australien vor. Gibt es eigentlich auch relativ viele Fälle. Dann gibt es das Onyongnyong und das Semliki Forest Virus. Die kommen in Afrika vor. Und das Sintbis-Virus kommt im Mittleren Osten und in Skandinavien vor. Und die haben alle sehr, sehr ähnliche Symptomatik, sind alle sehr nah miteinander verwandt. Aber die sind alle im Prinzip um einiges seltener als das Chikungunya-Virus. Ja, das war's für heute. Danke fürs Reinhören. Und wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, einfach E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.at. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.